Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um die neue Regiegeneration. In 20 Porträts nämlich hat das Magazin Theater der Zeit die maßgeblichen jüngeren TheatermacherInnen mit ihren Stilen und Arbeitsweisen vorgestellt. Wir sprechen gleich über das Buch, das daraus entstanden ist. Außerdem reisen wir zurück in die 1990er Jahre am Berliner Ensemble. Damals wirkte dort nämlich auch der im Mai verstorbene Filmemacher Thomas Heise. Bei uns hören Sie Erinnerungen von Weggefährten an einen großen Geschichtensammler. Welche jungen RegisseurInnen prägen aktuell das Theater? Wer hat sich in den letzten Jahren auf der Bühne durchgesetzt und haben die alle eigentlich irgendwas gemeinsam? Diese Frage hat sich die Theaterfachzeitschrift Theater der Zeit gestellt und in einem gerade erschienenen Arbeitsbuch 20 Porträts junger RegisseurInnen versammelt, die heute als tonangebend gelten dürften. Werkstück 2 heißt dieses Arbeitsbuch. Warum 2, das klären wir auch noch. Aber erstmal begrüße ich die Herausgeberin von Werkstück 2 und Theater der Zeit Redakteurin Nathalie Eckstein. Hallo.
Hallo.
Ja, 20 Regieporträts von Claudia Bossart bis Christopher Rüping, von Florentina Holzinger bis Julien Gosselin. Trotzdem ist es natürlich nur ein Ausschnitt der aktuell markanten Regiepositionen. Man kann auch sagen, da gibt es natürlich noch viele andere, die man auch mit hätte aufnehmen können. Wie kam denn genau jetzt genau diese Auswahl zustande?
Wenn man so eine Auswahl zusammenstellt, dann ist das natürlich keine Bestenliste. Das ist keine kanonische Liste und sie muss unvollständig sein. Mir war wichtig, eine möglichst vielfältige, aber vielleicht exemplarische Auswahl zu finden, die Arbeitsweisen repräsentieren kann, die eben den aktuellen Stand der Schauspielregie spiegeln. So arbeiten die Regisseurinnen auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Regisseurinnen, die eine Schauspielsparte eines Stadttheaters leiten, wie Julia Wissert. Oder es gibt welche, die als Hausregisseurin in einem Haus verbunden sind, wie Elsa-Sophie Jach. Und es gibt natürlich auch viele Freie. Es gibt auch internationale Positionen, Stas Zsirkov und Evelina Maciniak. Die wollte ich natürlich mit einbeziehen, genauso wie den gesamten deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Jetzt kann man ja sagen, eine Sache, die die alle mit Sicherheit verbindet, ist, dass sie alle so ungefähr zwischen Mitte der 80er und Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geboren wurden. Also die gehören jetzt nicht zu den so allerjüngsten Vertretern ihres Fachs. Das sind schon eher etablierte Leute. Das sind Leute, die auch jetzt in Leitungspositionen streben. Wie Sie haben es gesagt, Julia Wissert ist schon Intendantin in Dortmund. Pina Karabulut, die porträtiert wird, wird Intendantin, Co-Intendantin am Schauspielhaus Zürich. Sie schreiben im Vorwort des Buchs, das Alter solle als so eine Art Wegmarke verstanden werden. Heißt das denn, es gibt sowas wie eine ansatzweise geteilte biografische Erfahrung, die die irgendwie in dieser Generation gemeinsam haben?
Trotz durchaus verschiedener Herkünfte eint die RegisseurInnen biografisch sicher, dass sie die erste Generation ist, die die deutsche Teilung höchstens als Kind erlebt hat. Mhm. Und insofern die RegisseurInnen in Deutschland aufgewachsen sind, sind sie in einem geeinten Deutschland aufgewachsen. Und für die sogenannten Millennials, als die diese Generation ja auch bezeichnet werden könnte, spielt sicher auch die Selbstverständlichkeit des Internets eine Rolle, also die Erfahrung einer globalisierten Welt, in der dann aber auch der Klimawandel und dessen Folgen so unmittelbar spürbar werden. Auch die wichtigen kulturpolitischen Debatten der letzten Jahre, also Feminismus, Kolonialismus, Rassismus, haben sich sicherlich im Denken und in den Arbeiten niedergeschlagen.
Mhm. Trotzdem sind das ja jetzt Ästhetiken, wie sie teilweise auch unterschiedlicher kaum sein könnten. Also es gibt so einige, die sind bekannt für ziemlich formale, strenge Setzungen. Lucia Bieler, Rike Süsko. Dann gibt es RegisseurInnen darunter, die eher mit, ich würde sagen, offenen Formen arbeiten. Marie Schleff, Jan-Christoph Gockel zum Beispiel. Gibt es denn überhaupt irgendwas, was die vereint, diese Generation von RegisseurInnen, auch so im Ästhetischen?
Ich würde sagen, ästhetisch eint sie ein bestimmter Subversionsversuch. Der Versuch, Bestehendes in Frage zu stellen, neu zu erzählen, weiblicher, migrantischer, queerer zu erzählen, vielleicht auch für ein neues Stadtpublikum und vielleicht auch konsequent kollektiv zu erzählen, wie Florentina Holzinger, die sogar Maschinen und Materialien in ihre Gemeinschaft mit einbindet. Auch der Umgang mit Klassikern ist sicher einer, der die auf eine Art eint, in dem Sinne, als dass Stoffe verändert werden, überschrieben werden, abgewandelt werden, aus neuen Perspektiven beschrieben werden. Die schon erwähnte Pina Karabulut wäre da ein sehr gutes Beispiel, die sich mit Humor und einem feministischen Anspruch Klassikern widmet. Oder Alexander Eisenach und Julien Gosselin, die eine eigene Dramaturgie in ihre Stücke implementieren und die Texte eher als Material behandeln, denn als fertiges Stück.
Es ist jetzt das zweite Mal, dass Theater der Zeit so ein Arbeitsbuch zu einer aktuellen Regiegeneration vorliegt. Das erste Werkstückbuch erschien 2003, das ist jetzt über 20 Jahre her. Wenn man das mal vergleicht, dann fällt einem natürlich als erstes, glaube ich, also mir ging es zumindest so, der Geschlechteraspekt auf. 2003 waren es 4 Frauen gegenüber 23 Männern, die da porträtiert wurden. Jetzt haben sich die Verhältnisse komplett umgekehrt. 12 Frauen oder auch non-binäre Personen und nur noch 8 Regisseure, männliche Regisseure. Kann man sagen, dass das vielleicht die weitreichendste und so auch offensichtlichste Entwicklung im Theater der letzten 20 Jahre ist, dass diese Dominanz der Männer gebrochen wurde, oder ist es auch eher so der Ausschnitt, der da gewählt wurde?
Ich glaube, ich würde ein bisschen allgemeiner sagen, dass die einzige Entwicklung, die sich abzeichnet, ist, dass das Theater vielfältiger geworden ist. Und da spielen Frauen oder weiblich gelesene Personen und non-binäre Personen natürlich eine Rolle. Es gibt noch verschiedene andere Aspekte. Ich glaube auch, dass sich die Darstellung verändert hat. Also wir sind in den letzten 20 Jahren von der Idee abgerückt, dass wir objektiv über Theater sprechen können. Und wir sind uns alle unserer eigenen Perspektive bewusster geworden. Und so sind auch die Porträts sehr unterschiedlich geworden. Es gibt ganz klassische, die anhand verschiedener Arbeiten eben den Weg erzählen. Es gibt Gesprächsformate und es gibt auch die performative Unterwanderung des Formats eines Einzelporträts bei Heinrich Horwitz, wo es eben um sehr, sehr kollektive Arbeit geht, wo das Einzelporträt vielleicht gar nicht so sinnvoll ist.
Trotzdem nochmal die Frage, kann man vielleicht sagen, dass es so ein bisschen damit zu tun hat, dass das eher jetzt wirklich auch schon die durchgesetzten Leute sind, die eben zu wichtigen Festivals eingeladen werden, die beim Theatertreffen sind, die jetzt auch schon in die Spitzenpositionen an den Häusern kommen, und dass es darunter, jetzt ohne das werten zu wollen, aber so in der Fläche der ästhetischen Positionen um diese Diversität vielleicht doch gar nicht so gut bestellt ist, wie man das denken würde oder den Eindruck bekommt?
Das kann bestimmt sein. Ich habe die Auswahl natürlich auch so getroffen, dass es schon einen bestimmten Arbeitsweg gibt, den man nachvollziehen kann. Und es nicht absolute Newcomerinnen sind, die vielleicht noch sehr am Anfang und auch noch in einem Ausprobieren ihrer eigenen Arbeit stehen.
Geht ja auch um tonangebende oder stilprägende RegisseurInnen gerade. Nun hat ja diese Generation auch von der vor ihr gelernt, also sozusagen von der Generation, die in Werkstück 1 porträtiert wurde, setzt sich aber natürlich, Sie haben es gesagt, auch bewusst von ihr ab. Gibt es etwas, was Sie in der aktuellen Regiegeneration vielleicht auch so ein bisschen vermissen, was die alte in Anführungszeichen ausgezeichnet hat? Also manche, gerade ältere ZuschauerInnen, sagen ja gerne, es fehlt so ein bisschen das Genialische.
Ich glaube, dass der Abschied vom Begriff des genialischen Einzelkünstlers eigentlich notwendig und überfällig war und das Geniekonzept immer schon eine männliche, weiße Fiktion war. Und sich hoffentlich durch den Abschied vom Begriff auch das Selbstverständnis verändern kann. Insofern, als dass der Regieberuf kein Machtberuf mehr ist, sondern hoffentlich ein Verantwortungsberuf ist, was vielleicht sehr, sehr viel produktiver werden kann.
Vielleicht verschiebt sich ja das Genialische dann auch nochmal mehr ins Ästhetische. Also wenn ich an jemanden wie Julien Gosselin denke, der wahrscheinlich noch am ehesten von den hier Porträtierten sowas Genialisches im klassischen Sinne hat, indem er so Riesenabende entwirft, die viele, viele Stunden dauern und mit allen möglichen Techniken arbeiten, dass da vielleicht doch das Genialische wirklich eher auf der Bühne und in den ästhetischen Entwürfen stattfindet und weniger in dem, wie man sich drumherum so aufführt.
Das wäre zu hoffen.
Jetzt stehen wir ganz am Ende dieser Spielzeit. Wenn wir mal zurückschauen, gab es so etwas wie einen Trend, den diese Generation, die hier porträtiert wird, in dieser zu Ende gehenden Spielzeit so mitgeprägt hat? Oder anders gefragt, war es überhaupt eine gute Spielzeit fürs Theater?
Ich glaube, den einzigen Trend, den ich so aus der letzten Saison überhaupt benennen könnte, wäre, dass inklusive Theaterformen mehr im Mainstream ankommen. Also der Kaukasische Kreidekreis bei den Salzburger Festspielen oder Riesenhafte Mittelerde, da waren 2 inklusive Theaterprojekte zu großen Festivals eingeladen. Dazu haben wir auch ein Spezial gemacht, das inklusive Theaterformen am Stadttheater bespricht. Und ich weiß nicht, ob ich das als Trend bezeichnen würde, aber das schließt dann die Frage von Macht und Verantwortung an, die vielleicht gerade anders verhandelt werden kann. Strukturen und Menschen, Tagebuch einer Hospitantin 2.0, hat gerade erst den Publikumspreis beim Körperstudio gewonnen. Und Florentina Holzinger hat ihre erste Musiktheaterproduktion in Schwerin gemacht und da eine neue queer-feministische Religion ausgerufen. Und die Frage von Nachhaltigkeit wurde anders gestellt. Mit klimaneutralen Produktionen wie Eure Paläste sind leer, All We Ever Wanted oder Die Leiden des jungen Werther in Weimar. Und ich glaube, da sieht man, dass das Beispiele sein könnten, wie die von mir besprochene Frage von der Verschiebung von Macht zu Verantwortung vielleicht sichtbar werden kann. Und zur zweiten Frage, ob das eine gute Spielzeit war. Ich glaube insgesamt eher nicht. Der 7. Oktober war natürlich ein Schock. Der darauf folgende Krieg in Gaza hat zu kulturpolitischen Debatten geführt, die auch alle noch nicht vorbei war. Dann kam der Tod von René Polesch, der ein Wegbereiter und Wegbegleiter für mindestens 2 Generationen im Theater war. Und wir gehen aus der Spielzeit raus mit dem Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland, wo die Theaterfinanzierung in Thüringen bis 2032 gesichert ist. In Sachsen sieht das aber ganz anders aus.
Und trotzdem haben hoffentlich auch in dieser Spielzeit einige Stimmen sich aufgedrängt, die dann für eine mögliche dritte Ausgabe von Werkstück in Frage kommen. Dauert dann vielleicht auch nicht ganz 20 Jahre bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt's erstmal Werkstück 2, die neue Regiegeneration, erschienen im Verlag von Theater der Zeit. Kostet 24,50 Euro und herausgegeben hat das Arbeitsbuch Nathalie Eckstein. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Am 29. Mai ist Thomas Heise gestorben. Der 1955 in Ost-Berlin geborene war vor allem Dokumentarfilmer. Bekannt machte ihn der Film Stau von 1992 über jugendliche Neonazis in Halle-Saale. Als seine großen Arbeiten gelten Material über die Wendezeit und zuletzt Heimat ist Raum aus Zeit über die eigene deutsch-jüdische Familiengeschichte. Diesen Filmen sieht man aber auch Thomas Heises Verbindung zum Theater an. Durch Heiner Müller, der in den 1990er Jahren bis zu seinem Tod zur Leitung des Berliner Ensembles gehörte und der für Heise eine Art Vaterfigur war, kam der Filmemacher auch selbst zu einigen Regiearbeiten am Berliner Ensemble. Dieser Teil von Heises Schaffen nahm jüngst auch Raum ein bei einer Gedenkmatinee. Matthias Dell erinnert an die Theaterarbeit des Dokumentarfilmers Thomas Heise.
Hallo.
Mit der Theatergeschichte ist das so eine Sache. Alte Filme kann man gucken. Aber weil das Theater jeden Abend neu aufgeführt wird, ist es auf Erinnerungen angewiesen. Auf Geschichten derer, die dabei waren.
We'll meet again. Don't know where. Don't know when,
sang Nino Sando am vergangenen Sonntag auf der Gedenkveranstaltung für Thomas Heise in der Berliner Volksbühne. Die Volksbühne war wichtig für Heises Geschichte mit dem Theater. 1980 probt Heiner Müller hier. Der ist ein enger Freund von Heises Eltern und so kommt der 25-jährige Filmstudent vorbei und lernt etwa die Schauspieler Hermann Bayer und Michael Gwister kennen.
Jeder hatte sein Wort, wo er dran war. Und ich hatte meine zweite Probe. Und ich war jetzt ungefähr als Vierter dran mit dem Wort Pantoufle.
Die beiden trifft Heise wieder, als er 1987 bei Heiner Müllers Inszenierung von Lohndrücker assistiert. Theater hat damals, was heute unvorstellbar ist, Zeit. Ein Jahr lang wird geprobt. Leben und Arbeit sind eins. Und so sitzen Schauspieler und Regisseur noch nachts zusammen. Und Heise, der Geschichtensammler, schneidet das Gespräch mit. Wie Gwisdek erzählt von Benno Besson an der Volksbühne, wie der sich die Leute gefügig machen wollte durch ständige Wiederholung.
Er machte also Pantoufle und ich immer wieder meinen Satz, dann Pantoufle. Nein, das heißt Pantoufle. Pantoufle. Nein, sagen Sie Pantoufle. Sie sagen immer Pantoufle. 4 Stunden lang ein Wort, die Betonung. Wo er auch selber die Betonung gar nicht mehr wusste. Ganz anders. Ich wurde merkt, hier geht es nur um was. Aber nicht um das Wort, sondern hier geht es um was.
Nämlich um Macht. Dem Demütigungsritual entzieht sich der Schauspieler Gwisdek, indem er den Regisseur Besson einfach länger nervt als der ihn.
Und ich habe dann wirklich durchgezogen, wo ich einfach nicht weitergegangen bin mit Pantoufle und er ist wahnsinnig geworden. Ich habe immer wieder für mich weitergemacht, Pantoufle. Ich merke ja, dass ich es noch nicht habe.
Von solch subversivem Witz war auch der streng wirkende Thomas Heise. Heise konnte in der DDR keine Filme machen. Seine Geschichten von randständigen Figuren passten nicht zum Wunschbild vom Sozialismus. Über Heiner Müller war er an eine Videokamera aus dem Westen gekommen, mit der er die Lohndrückerproben filmte fürs eigene Archiv. 2004 montierte er daraus den Film Der Ausländer. Von 1993 bis 1999 führte Heise dann selbst Regie am Berliner Ensemble. Ohne Demütigungsrituale, wie sich der Drehbuchautor Thomas Wendrich erinnert, damals junger, hochmotivierter Schauspieler.
Ich hatte den Eindruck, dass Thomas eigentlich mit Schauspielern nichts anfangen kann. Das war natürlich für einen Schauspielstudenten ehrgeizig, aufgepumpt und alles könnend schwierig. Aber ich habe gemerkt, dass Thomas was mit Menschen anfangen kann. Und ich habe von Thomas eigentlich immer nur Beschäftigung bekommen, nie eine Regieanweisung.
Für Heise ist das Theater wie der Film ein Medium, in dem Text aufbewahrt ist in Bildern. Er arbeitet anarchisch, mit Kindern, entdeckt etwa Tom Schilling und Lilly Marie Tschörtner, die Dialoge von Erwachsenen sprechen.
Thomas hat angefangen mit uns gemeinsam im Grunde genommen zu lernen, wie man auf einer Bühne steht oder wie man Leute auf eine Bühne stellt.
Heises Debüt am BE ist Der Brotladen von Brecht. Neben Müller der andere für ihn prägende Autor.
Brecht, süd. Brecht ist groß, süd beste.
Wie Heise im Film Marmorstein und Eisen von 1994 sagt. Während auf der Brotladenbühne ein Klettergerüst steht, auf dem kindlich rumgetunt wird, bekriegen sich im Leitungsteam die Egos. Das Berliner Ensemble nach 1990 von großen Regisseuren wie Peter Palitzsch, Peter Zadek oder eben Heiner Müller als Kollektiv führen zu lassen, entpuppt sich bald als Fehler. Der clevere Thomas Heise aber zeigt sich unbeeindruckt von den Machtspielen der alten Männer. Thomas Wendrich.
Brotladen, wir haben erste Hauptprobe. Wir sitzen dann im Konferenzzimmer und Peter Palitzsch kommt rein, setzt sich auf den Stuhl und sagt, wisst ihr was, trinkt einen Whisky, vergesst die Sache, dafür kann man kein Eintrittsgeld nehmen, hört auf damit. Thomas kam danach zu mir und sagte, mach dir nichts draus, das ist Palitzsch, der hat keine Ahnung. Wir haben zweite Hauptprobe gespielt, wir haben wieder alles gegeben, Klettergerüst hoch und runter und Zadek hatte gehört, dass Palitzsch das so scheiße fand und Zadek fand aber wiederum Palitzsch so scheiße. Und dann kam der dahin, kickte sich das an, kam danach zu uns ins Konferenzzimmer, setzte sich auf denselben Stuhl und sagte, er hat in seiner langen Theaterkarriere noch nie sowas Gutes gesehen. Und Thomas kam zu mir und sagte, mach dir nichts draus, Thomas, das ist Zadek, der hat auch keine Ahnung.
Moderierende Fähigkeiten hatte er ganz offenbar auch. Der Schauspieler Thomas Wendrich war das über den im Mai verstorbenen Film und eben auch Theaterregisseur Thomas Heise. Matthias Dell hat diese Erinnerungen für uns zusammengetragen.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin Caroline Peters. Ihre geniale Stelle führt sie zurück in die eigene Kindheit.
Mein größtes Theatererlebnis habe ich gehabt, da war ich 8 Jahre alt und das hat sich später oft wiederholt. Aber das eine Erlebnis war eben so einprägsam, dass ich daran immer festmachen kann und auch daran bis heute Theatererlebnisse vergleiche. Und zwar haben meine Eltern mich in die Drei-Groschen-Oper gebracht bei Theater der Welt in Köln. Das war eine Truppe aus Moskau, die haben auf Russisch gespielt. Ich habe kein Wort verstanden. Aber weil meine Mutter mir die Geschichte vorher erzählt hatte, wusste ich irgendwie, was los ist. Und da hat der Schauspieler, der russische Schauspieler, der Mackie Messer gespielt hat, das war in einer Zeit noch mit dem eisernen Vorhang und so, der stand die ganze Zeit vorne an der Rampe und hat den Zuschauern direkt in die Augen geguckt. Der wollte einfach direkt Kontakt aufnehmen und wissen, in was für einer Welt er hier gerade auftritt. Und das hat mich irrsinnig beeindruckt, dass es nicht da eine Welt ist, die hinter einer vierten Wand ist und wir sind auf der anderen Seite, sondern dass wir im selben Raum sind. Das habe ich in der Sekunde zum ersten Mal gesehen und es hat sich mir für immer eingeprägt und es ist für immer mein wichtigster Moment im Theater. Wann wird es geschafft, dass die auf der Bühne und die im Zuschauerraum zur selben Zeit im selben Raum dasselbe denken? Und das sind die großartigsten Momente.
Caroline Peters nach der Sommerpause wieder an der Berliner Schaubühne zu sehen im großen Solo Spinne von Maja Zade hier mit ihrer genialen Stelle.